Schweizer Radio DRS 2, es ist 21 Uhr. Hörspieltermin. Drei Töchter leben mit ihrem Vater in einem Haus mit einem schönen Blumengarten, das von einer Mauer umschlossen ist. Durch ein Loch in der Mauer dringt ein junger Mann in diesen eigenartigen Garten Eden ein, was natürlich für einige Aufregung im engen Familienkosmos sorgt. Hören Sie »Das Schweigen der Blumen« von Peter Stamm.
Wo sind wir hier?
Im Paradies.
Man könnte es meinen, wie still die Blumen sind.
Mein Herz ist in diesem Garten. Nichts wächst hier, was mich nicht liebt und von mir nicht zärtlich geliebt wird.
Wer sind Sie? Die Gärtnerin? Die Jägerin?
Sie können mich Sophie nennen, wenn Sie wollen.
Einen Moment hier, bitte.
Ich bin immer hier. Ich bin
halt.
Geboren und gewachsen.
Verzeihung. Nochmals zurück, bitte. Von Anfang an. Ganz von Anfang an, meine ich. Wie entsteht eigentlich ein Hörspiel? Gehen wir nochmals zurück. Zum Anfang der Produktion nach Basel ins Radiostudio. Die Treppe hoch, am Empfang vorbei, durch den Gang, erster Stock. Das ist die Hörspielabteilung. Zweite Tür links, hier muss der Regisseur von Peter Stamms Hörspiel zu finden sein. Claude-Pierre Salmoni. Er hat das Hörspiel inszeniert. Hier sitzt er am Schreibtisch, neben sich ein Papierstapel. Bücher, Bänder, Kassetten, CDs. Ich werde ihn kurz stören. Verzeihung, wie macht man eigentlich ein Hörspiel? Also was steht am Anfang?
Es führen verschiedene Wege zu einem Hörspiel. Das kann damit anfangen, dass wir Manuskripte eingesendet bekommen von Autorinnen oder Autoren, die wir noch nicht kennen. Es kann sein, dass wieder ein Manuskript kommt von einer Autorin, mit der wir seit Jahren zusammenarbeiten. Ein weiterer Schritt in einer Arbeitsbeziehung gewissermaßen. Es kann auch sein, dass ein Konzept eingereicht wird, das also noch keinen Text enthält, aber eine Grundidee formuliert, die dann zu einem Auftrag führt und die wir dann so umsetzen.
Und wie war das bei der Produktion von Peter Stamm?
Nun, Peter Stamm ist ein Autor, mit dem ich schon lange arbeite. Und diese Produktion habe ich bekommen als Theaterstück. Ich bekomme statt Postkarten Manuskripte von Peter Stamm, was mich sehr freut.
Wovon handelt denn das Stück?
Von einer familienneurotischen Symbiose, die dann explodiert, indem ein Vater mit drei erwachsenen Töchtern sich eingeschlossen hat in einem kleinen Anwesen, das durch eine Mauer umgeben ist, damit die bösen Zeitgeisteinflüsse der Stadt, das Familienleben und die Idylle nicht stören. Die drei Töchter haben je ihre romantischen Lebens- und Liebenskonzepte und wehren sich im Grunde genommen gegen die Zeit. Diese familienneurotische Symbiose als Grundsituation ergibt eine kleine Komödie, die handelt von der vergeblichen Abwehr gegen die Sterblichkeit. Ich habe dieses Stück gelesen und habe gedacht, ja, eine Komödie über die Zeit und über die Sterblichkeit, das wäre doch eigentlich machbar.
Der Entscheid ist also gefallen. Aus dem Theatertext wird ein Hörspiel entstehen. Was auf der Bühne zu sehen ist, wird nun im Radio zu hören sein. Doch was macht das Stück für das Ohr interessant? Da ist die Kreativität des Regisseurs gefragt. Wie entwickelt er sein Inszenierungskonzept?
Wie Umsetzungs- oder Regiekonzepte entstehen, weiß ich eigentlich nicht. Meistens ist es dann da und dort einfach schon klar bei der Lektüre. Also ich höre etwas, wenn ich es während ich lese. Das Konzept, das ich hier gehört habe, mündete in einem Auftrag an den Sounddesigner Karl Atteln, mir eine fixierte Zeitstrecke, wir sind auf 7 Minuten gekommen, musikalisch als Umgebung zu gestalten, mit verschiedenen Elementen. Einerseits mit O-Ton-Elementen, also Waldgeräuschen, andererseits mit computermäßig generierten Klängen und drittens mit der Verarbeitung von romantischer Musik. Mit diesen Elementen einen Garten zu bauen, in dem wir das Stück spielen lassen können. Und diese Zeitstrecke wird nun alle 7 Minuten wiederholt. Es ist also eine große Zeitschlaufe, in der sich das ganze Stück abspielt, nicht wahr?
Ein verfremdeter musikalischer Garten hat Claude Pierre Salmoni schon bei der Lektüre des Stücks vorgeschwebt. Karl Atteln, der Sounddesigner, soll diesen Garten realisieren. Die beiden machen sich schon lange vor der eigentlichen Produktion Gedanken über die Klänge. In mehreren Gesprächen entwickeln sie das musikalische Gerüst für das Hörspiel. Während der Musiker nun in seinem eigenen Studio tüftelt, kümmert sich der Regisseur um weitere Vorarbeiten. Die Besetzung. Wer soll den Text sprechen?
Es passiert des Öfteren, dass ich ebenfalls während des Lesens schon Stimmen höre von Kolleginnen und Kollegen, deren Finessen ich kenne, weil ich schon mit ihnen gearbeitet habe. Oder aber einer Stimme von jemandem, den ich noch nicht kenne, aber gehört habe in einer Produktion. Und das könnte der Groove sein, das könnte das Timbre sein, das könnte eine bestimmte Figur oder eine bestimmte Textcharakteristik, wenn es nicht gerade ein eigentlicher Dialog ist, am besten zum Ausdruck bringen. Und zwar, es geht dann immer um Dinge, die man nicht erarbeiten kann eigentlich letztlich, die mit der Ausstrahlung zu tun haben. Es gibt nämlich auch eine akustische Ausstrahlung. Das ist natürlich der ausschlaggebende Faktor, das ist klar.
Um die Besetzung muss man sich früh genug kümmern. Oft spielen die Schauspieler abends im Theater oder proben tagsüber für ein neues Stück. Dann muss koordiniert werden, damit es mit der Wunschbesetzung auch klappt. Die Redaktionsassistentin betreut die Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie schreibt die Verträge, erklärt ihnen den Weg zum Studio, sucht die geeignete Zugverbindung, bucht das Hotel. Nach einigen Telefonaten sind die Termine koordiniert. Alles passt bestens. Die Verträge und der Aufnahmeplan können mit dem Manuskript verschickt werden. Die Vorarbeiten sind also erledigt. Und jetzt? Heute ist der 1. von 10 Produktionstagen. So lange rechnet man in der Regel für die Wortaufnahmen, den Schnitt, die Montage, den Wortmusikmix und den Schlussmix. In der technischen Probe besprechen der Regisseur und der Tontechniker, was das Stück an technischen Erfordernissen braucht. Dann wird das Studio eingerichtet, die Mikrofone aufgestellt und die Akustik geprüft. Gegen Mittag treffen die Schauspielerinnen und Schauspieler ein. Man trifft sich in der Kantine. Vielleicht reicht es ja noch auf einen Kaffee. Einige kennen sich von früheren Produktionen, Neuigkeiten werden ausgetauscht. Dann geht's los. Das Ensemble und der Regisseur gehen in die Hörspielräumlichkeiten. Zuerst nehmen sie im Besprechungsraum neben den Aufnahmestudios Platz, um über das Hörspiel zu sprechen und die ersten Szenen probeweise zu lesen. Im Vergleich zum Theater wird im Hörspiel wenig geprobt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler erhalten das Manuskript einige Wochen vor Produktionsbeginn. Beim ersten Treffen im Radiostudio nähert man sich rasch dem Stück an. Hat man einen gemeinsamen Ansatz gefunden, beginnen die Aufnahmen. Wie in einer Jam-Session, in der Musikerinnen und Musiker auf der Basis von ein paar wenigen Abmachungen improvisieren, werden die Sprecherinnen und Sprecher den Text nun interpretieren. Der Regisseur gibt Inputs, Ideen, Anregungen und die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen mehrere Varianten. Unterdessen ist das Team soweit. Die Aufnahmen beginnen. Die Sprecherinnen richten sich im Studio ein. Claude Pierre Salmoni geht in den Regieraum. Dort wartet der Tontechniker Jack Jakob hinter dem Mischpult. Er hat die Aufnahmesysteme schon gestartet und ist bereit. Der Regisseur und der Tontechniker sitzen hintereinander. Links und rechts von ihnen hängen die großen Lautsprecher. Die Sprecherinnen sehen sie durch eine dicke Glasscheibe hindurch im Studio. Kommuniziert wird nun über die Gegensprechanlage. Zuerst wird eine akustische Probe gemacht. Jack Jakob muss die Stimmen hören, damit er sie richtig aussteuern kann. Er bittet um eine Stimmprobe.
Wie soll er denn sein, deiner?
Er ist gescheit und schön und stark ist er auch. Er ist einfach super, wie Papa. Und er hat ein Auto.
Was willst du denn hier mit einem Auto?
einen Fiat Panda mit Vierradantrieb.
Und wenn er wie Vater ist, dann ist er kein Mann für dich.
Mit alle wissen euch.
Mit Vierradantrieb.
Grün, grün, grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz
ein Jägermeister ist.
Ein Botaniker, ein Flechtenforscher.
Mhm. Ich muss das Mikrofon noch ein bisschen verändern.
Ja. Okay, danke. Wir müssen das Mikrofon noch ein bisschen verändern. Also, du meinst im Raum drin, oder?
Ja.
Ja, okay.
Der Klang ist noch nicht ausgeglichen. Die Stimmen der Frauen sind verschieden laut und die Abstände zwischen Mikrofon und Sprecherin müssen angepasst werden. Jack Jakob geht ins Studio und richtet die Mikrofone neu aus. Verzeihung, was passiert genau bei einer akustischen Probe?
Es gilt für die Aufnahme, den richtigen Raum darzustellen. Es kommt immer darauf an, wie weit das Mikro weg ist. Wenn das Mikro zu nahe ist, hat man zu Hause das Gefühl, es sei zum Beispiel der Schauspieler würde einem direkt an den Ohren kleben. Und das ist auf die Dauer ist das unangenehm.
Das Stück spielt größtenteils in einem Haus, in einer Zimmerakustik also. Der akustische Raum muss präzise gestaltet werden. Was heißt das genau? Was ist überhaupt ein akustischer Raum?
Also die akustischen Räume, das ist ja eigentlich das, was im Hörspiel die Kulisse ist. Also da findet sich der Hörer, die Hörerin zurecht. Wo spielt das Ganze überhaupt? Also die Zimmer können klein sein, die Zimmer können größer werden, die können so groß werden, dass man sich in einem Parkhaus befindet.
Im Hörspielstudio gibt es zwei unterschiedliche Studios. Die Schauspielerinnen sitzen jetzt im rechten Studio. Es ist das Studio mit der Raumakustik. Drinnen gibt es diverse Oberflächen, Holz und Steinböden etwa. Und es hat verschiedene Wände, glatte und solche, die mit Stoff bezogen sind. Hier werden die Aufnahmen gemacht, die in dem Haus in einem Zimmer spielen. Im Hörspiel gibt es auch Szenen, die draußen in einem Garten spielen. Wo werden diese Szenen aufgenommen?
Das findet dann im schallarmen Raum statt. Das ist ein spezieller Raum hier im Hörspielstudio, der wirklich praktisch keine Akustik hat. Je mehr absorbierendes Material an den Wänden ist, das heißt, das sind dicke Vorhänge, das sind speziell konstruierte Decken, auch dicke Teppiche, je mehr von diesem Akustikmaterial in einem Raum drin ist, je weniger ist dann die Reflexion des Schalls, das heißt, er wird schallarmer.
Genug Technik. Lassen wir das Team wieder arbeiten. Die Schauspielerinnen sind für die Aufnahmen bereit.
Okay. Ich gebe das Zeichen.
Um Mitternacht kommt der Junker und holt dich.
Aber, Entschuldigung.
Kannst du es mal ein bisschen schneller bringen? Mhm.
Um Mitternacht kommt der Junker und holt dich.
Aber jetzt ist morgen und um Mitternacht, da schlafe ich längst.
Die Männer kommen immer bei Nacht.
Wie die Schnecken.
Was weißt denn du von Männern?
Und am nächsten Morgen sind sie weit weg.
Danke euch, das war sehr schön. Du, wir bleiben hier. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr rausnehmen?
Ja.
Die Arbeit läuft gut. Claude Pierre Salmoni diskutiert mit den Schauspielerinnen über mögliche Sprechhaltungen, Varianten, über den Tonfall, die Dynamik, den Sprachrhythmus. Die Figuren nehmen allmählich Gestalt an.
Okay, machen wir noch eine. Ja.
Erst rede ich mit Vater. Ich sag dir schon, wenn du ihn holen kannst.
Der nimmt dich mit, dein Bräutigam. Dann siehst du uns nie wieder.
Während der Aufnahmen achtet Jack Jakob darauf, dass alles im Computer gespeichert wird. Er notiert in seinem Manuskript die Anzahl Aufnahmen und zeichnet die Versprecher ein, die man später schneiden muss. Das Team macht mehrere Aufnahmen vom selben Textabschnitt. So stehen für den Schnitt mehrere Versionen mit verschiedenen Interpretationen, Klangfarben und Nuancen zur Verfügung. Heute ist der dritte Aufnahmetag. Die Wortaufnahmen müssen abgeschlossen werden, so ist es zumindest geplant. Claude-Pierre Salmoni hat am Vorabend in ein paar Aufnahmen reingehört. Er möchte noch ein paar wenige Nachaufnahmen machen. Dann müssen noch einige neue Szenen besprochen und aufgenommen werden. Es läuft gut, das Team kommt schnell voran. Bald kommen sie zur Schlussszene.
Sophia ist tot!
Er ist nicht tot. Wir müssen ihn begraben.
Er ist tot. Du bist wahnsinnig. Ihr seid alle wahnsinnig.
Du musst bei mir bleiben. Ihr müsst alle bei mir bleiben.
Sophie, sei nicht dumm. Wir lieben uns. Lass das Gewehr. Lass es fallen.
Ich werde einen Kirschbaum pflanzen auf deinem Grab. Seine Wurzeln wachsen durch dich hindurch. Und wenn er Früchte trägt, rot wie dein Blut, dann wirst du wieder bei mir sein. So süß. So süß.
Sophie!
So süß.
Ja, ist gut. Aha.
Die Aufnahmen sind abgeschlossen. Claude Pierre-Salmoni bittet die Schauspielerinnen und Schauspieler in den Regieraum. Gemeinsam hören sie sich den Schluss in der letzten Version an. Sie sind zufrieden. Für das Ensemble ist die Arbeit abgeschlossen.
Tschüss. Ciao.
Vierter Produktionstag. Heute beginnt der Schnitt. Diese Arbeit wird etwa 4 Tage dauern.
Jetzt haben wir 4 und ich möchte vergleichen 3 und 4.
Ich war den ganzen Vormittag hier.
Für den Schnitt werden die verschiedenen Varianten der Wortaufnahmen abgehört, verglichen und zusammengeschnitten. Ein Satzanfang aus der 3. wird beispielsweise mit dem Satzende der 4. Aufnahme kombiniert.
Du bist gerade ja wahnsinnig geil, hä? Die erste noch, hä?
Mit gespitzten Ohren hören sich Regisseur und Tontechniker die Aufnahmen an. Was ist das für eine Arbeit? Claude Pierre-Salmoni?
Wichtig beim Schnitt ist, dass man von während der Aufnahmen genau weiß, was man aufgenommen hat, wie viel zu jeder Fassung und was in welcher Fassung entweder furchtbar schlecht war oder besonders gut. Wir können, wenn ein Stück 60 Minuten dauert, und wir machen von jeder Aufnahme durchschnittlich 3 Aufnahmen, dann müssten wir entsprechend abhören und uns noch einmal fragen, welche ist die bessere Passage und so weiter. Es geht darum, die Qualität herauszufischen. Und je früher man das weiß, desto schneller geht der Schnitt. Der Schnitt ist eigentlich ein bisschen die Knochenarbeit in der ganzen Hörspielproduktion. Da muss man durch.
Aufgeben. Du bist noch nie zu Verstand gekommen.
Ja, ist gut. Feinschnitt.
Schon geht es um den Feinschnitt. Jack Jacob säubert die Wortspur. Er hört auf Versprecher, Schnalzer und Mundgeräusche.
Ich habe mal... Komm über hier.
Jack Jacob hat einen Bildschirm vor sich, auf dem er die verschiedenen Spuren anwählen kann. Mit diesem System kann er Feinarbeit leisten. Auch kleinste Nebengeräusche lassen sich entfernen, wenn es denn nötig ist. Verzeihung, was passiert hier genau?
Also, wir gehen davon aus, vom Text 1 nehmen wir die 7. Version. Die fängt irgendwo mal an. Da suche ich den Anfang mit einem Jogwheel. Das ist also kein Band mehr, das ist ein Bildschirm von mir. Ich habe einen roten Balken, der angeschrieben ist mit Text 1.7. Das heißt, die 7. Version des Textes 1. Jetzt mache ich Copy Tail, nehme mir das Ganze auf eine andere Spur und höre die mal ab.
Ich habe meine Erinnerungen. Die kann mir niemand nehmen.
Erinnerungen interessieren mich nicht. Wenn er kommt, du willst...
Okay.
Komm aber hier.
Den kleinen Schnalzer hört man. Da ist er. Cut Range.
Ich habe meine Erinnerungen. Die kann mir niemand nehmen.
Erinnerungen interessieren mich nicht. Wenn er kommt, du wirst schon sehen.
Weg ist er.
Bald ist die ganze Wortspur gesäubert, geputzt, geschnitten. Damit steht der eine Teil des Hörspiels. Nun kommt der andere Teil dazu. Der Sounddesigner Karl Atteln hat mittlerweile die Musik zur Wortspur komponiert. Nun kommt er ins Radiostudio und bringt seine Klänge mit, gespeichert auf Audio-CDs. Die Files werden gleich ins System eingelesen. Es ist ein aufregender Moment. Wie ist das, wenn zum ersten Mal Musik und Wort zusammenkommen? Karl Atteln?
Ich konnte gestern Nacht nicht einschlafen, weil ich mich genau das auch gefragt habe. Wie wird das heute sein, wenn ich jetzt zum ersten Mal die Musik mit der Sprache zusammenhöre? Es ist natürlich erstmal, ich meine, so ein Text lebt ja erst, wenn man ihn hört. Und letztlich beginnt die Musik auch schon mit dem gesprochenen Text. Also ich kann das auch nicht mehr so richtig trennen, jetzt gerade auch in diesem Stück, wo diese Musik so ein bisschen offener ist und nicht so klassisch komponiert. Das ist schon eine ganz schön spannende Angelegenheit und es kann da letztlich auch alles passieren. Ich habe jetzt vorher den Text nicht gehört, habe jetzt halt gerade bei dem Zusammenfügen gemerkt, einerseits manche Sachen begünstigen sich gegenseitig so, dass jedes Element das andere wieder zu neuen Welten verhilft. Bei anderen Sachen war ich auch erstmal erstaunt. Moment, das hatte ich mir jetzt aber auch anders vorgestellt. Oder es treten jetzt neue Probleme auf, von denen ich vorher nicht geahnt hatte, dass es sie gibt. Wir haben jetzt gerade so die ersten 10 Minuten zusammengefahren und ich merke jetzt so, der Text ist sehr spritzig inszeniert und hat ein enormes Tempo. Und die Musik ist eine ganz, ganz langsame Angelegenheit. Und das hatte ich schon so ein bisschen erwartet. Das ist aber jetzt, wenn man es jetzt zusammenhört, ich muss mir jetzt dann erstmal Gedanken darüber machen, passen diese Sachen jetzt wirklich zusammen? Wie müssen wir es mischen, dass dieser Gegensatz auch wirklich zum Tragen kommt, dass sich daraus was entwickeln kann? Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit.
Karl Atteln ist mit der fast fertig gemischten Musik ins Radiostudio gekommen. Was hat er vorher im eigenen Studio gemacht?
Was diesmal eine Besonderheit bei der Produktion ist, ich habe kein einziges Wortsprache gehört vorher, bevor ich mit der Musik angefangen habe. Ich hatte nur den Text zur Verfügung. Und da bin ich dann hingegangen, welche Motive gibt mir der Text vor? Und in Zusammenarbeit mit dem Regisseur haben wir dann ein Konzept entwickelt, was ich dann zu Hause erstmal im eigenen Studio realisiert habe. Das sind halt diese 7-Minuten-Loops, dann sind noch andere Elemente, die das wieder brechen und nochmal unterbrechen. Und die habe ich zu Hause am eigenen System, ja, habe ich meine Elemente erzeugt. Ich habe zum Beispiel erstmal eine lange Phase gehabt, wo ich einfach nur versucht habe, Sounds zu machen. Und zwar, ich gehe raus und nehme was auf. Oder ich bastel mir Vögel aus kaputten Synthesizern. Eine lange Phase der Improvisation, wo ich nur Einzelteile erstellt habe. Und diese Einzelteile bin ich dann irgendwann da hingegangen und setze die zusammen. Und da, in dem Fall, bin ich so ein bisschen vorgegangen wie ein Maler, der ein Bild malt. Ich mache mir einen Hintergrund, das sind flächige Sachen, tiefe Akkorde, Ambis, durchgehende Wiesenambis oder so etwas. Und dann setze ich Farbtupfer rein mit den romantischen Liedzitaten, mit vereinzelten klaren Vögeln, die ganz im Vordergrund sind, mit synthetischen und echten Grillengezirpe, mit anderen Störgeräuschen, sodass also in diesem Hintergrund dann einzelne Motive wieder reingemalt werden.
Wie funktioniert das computertechnisch?
Heutzutage kann man das an Computern machen, die bei den sogenannten Mehrspursystemen, die können gleichzeitig mehrere Sounds abspielen. Einerseits das, also ich kann einen Sound einspielen, er spielt ihn mir wieder ab. Dann kann ich einen zweiten einspielen, er spielt ihn mir gleichzeitig ab. Dann kann ich 3, 4, was weiß ich, je nachdem wie viel das System verkraftet, mehrere Spuren übereinander gleichzeitig abspielen lassen, sodass ich letztlich Töne zusammenfüge, wie es ein Komponist bei einer Partitur macht, wenn er halt für mehrere Stimmen etwas schreibt, das erklingt dann später gleichzeitig. Was ich jetzt hier mitgenommen habe, ist die Musik in 3 Elementen. Und da kann man das Prinzip daran ganz gut sehen. Also ich habe begonnen, die Musik aufzubauen aus diesen Flächen. Die klingen ungefähr so. Dann habe ich dazu Atmos gelegt, Ambis gelegt. Haben wir jetzt hier Grillen, die auf einmal zirpen. Gleichzeitig klingt aber die Fläche unten drunter weiter. Und dann kommt noch hinzu ein drittes Element, einzelne Vögel dazu, die romantischen Liedzitate. Und das alles kann ich dann eben übereinander legen, kannst du auch wieder einzeln mir anhören. Also, wir haben hier ein einzelner Vogel, ein einzelner Vogel. Den nehmen wir mal jetzt hier. Dazu kommt eine Wiesenatmo mit dem Bach dabei. Und dazu kommt ein Akkord. Das Ganze zusammen klingt dann so.
Wie gefällt Karl Atteln eigentlich diese Geschichte von den drei Töchtern, die mit ihrem Vater in einem Haus leben und durch eine Mauer von der Außenwelt abgeschlossen sind? Was hat ihn am Hörspiel interessiert?
Als ich den Text dazu bekommen habe, habe ich erstmal große Schwierigkeiten damit gehabt. Die Personen in dem Stück fand ich am Anfang alle recht statisch. Ich habe gar nicht so die Motivation gar nicht nachvollziehen können und so weiter und so fort. Ich fand alles in allem das ein bisschen, mir war das ein bisschen zu abstrakt. Was mir dann im Lauf der Zeit aufgefallen ist, dass das seinen Zweck da drin erfüllt. Die sind so, weil sie eigentlich schon gar nicht mehr sind. Also ich habe das Gefühl, in diesem Stück sind die Leute nicht mehr lebendig. Das ist eine Art Hölle, in dem sie sich da befinden. Und in dieser Hölle gibt es keine Zeit mehr. Es gibt keine Entwicklung mehr. Die Figuren können sich einfach nicht mehr weiterentwickeln, weil sie einfach gar nicht mehr dazu in der Lage sind. Wenn man tot ist, kann man sich nicht mehr weiterentwickeln. Und das wird dann auch insgesamt logisch weitergeführt. Es ist durch die Wiederholungen, die im Text angelegt sind, durch die Figur zum Beispiel wie Sophie, die nicht mehr weiß, was gestern, was morgen ist, was vorne, was hinten und was Westen und was Osten ist, wird das immer wieder dieses Motiv durchgespielt, dass wir alles auf einen Punkt verdichtet haben und dass es deshalb eben wirklich zu einem statischen Zustand kommt. Und genauso statisch wie dieser Zustand sind eben auch die Figuren.
Was war die besondere Herausforderung an dieser Hörspielarbeit?
Das hat mich fasziniert. Wie bringe ich so etwas in ein Hörspiel, was ja in der Zeit funktioniert, was einen Anfang, was ein Ende hat und was jetzt kein Bild ist, was einen Augenblick beschreibt, eben, sondern eben auch immer mit der Zeit arbeiten muss. Und dieses Arbeiten mit Zeit finde ich das Spannende daran, an diesem Stück.
Und was bedeutet das für die Musik?
Die musikalische Idee war genau ein Umsetzen von dieser Wiederholung und diesem sich nicht entwickeln. Und das haben wir auf verschiedenen Ebenen versucht wiederzugeben. Einerseits dadurch, dass es auch in der Musik Wiederholungen gibt. Es gibt einen 7 Minuten langen Hauptloop, der sich immer wiederholt, der sich verändert, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ob wir draußen im Garten sind oder im Haus sind, ob es Tag oder Nacht ist gerade, aber der sich in seiner Abfolge und in den Elementen eigentlich nicht ändert. Nur im Klang ändert sich da drin etwas. Das haben wir genauso mit reingebracht, diesen Ansatz an das Stück, dass sich innerhalb dieses Loops Sachen wiederholen, dass sich innerhalb dieses Loops Veränderungen ergeben, die aber über ganz lange Strecken nur funktionieren. Das haben wir auch letztlich auch durch den Anfang dargestellt, der wie so eine Art Urknall, das Stück beginnt mit einem Schuss und dieser Schuss ist ein Knall, wo letztlich schon alles drin stecken soll, was dann später daraus wächst, wie in einem Urknall. Und letztlich da der Garten aus diesem Schuss oder aus diesem ganz kleinen Punkt heraus wächst und sich dann dabei ausbreitet.
Welches musikalische Material wurde hier verarbeitet?
Also wir haben verschiedene Quellen verwendet. Eine Fundgrube war romantisches Liedgut. Elemente daraus kommen jetzt in dem Stück auch wiederum vor. Einerseits wirklich durch Zitate von den Liedern. Man hört einzelne Melodiefetzen, kleine Einsprengsel. Dann haben wir aber auch natürlich als Ausgangslage genommen, das Ganze spielt ja in einem idyllischen Garten. Und in dem Garten gibt es Vögel, da gibt es irgendwelche Insekten, da gibt es einen Bach, der entlang fließt. Das gibt schon einfach die Örtlichkeit vor. Einerseits realistisch, es gibt realistische Ambis da drin, andererseits dann aber auch synthetisch hergestellte Klänge. Ich habe dann versucht, eben mit Synthesizern und alten kaputten Geräten und so weiter immer geguckt, was kann ich da für Vögel und für Insekten rausholen irgendwie. Da ist eine Grille drin, die kommt von einem alten schmutzigen Tonbandgerät. Da sind Vögel drin, da habe ich irgendwie ein Hallgerät so missbraucht, sage ich mal, bis es irgendwie so einen gezwitscherten Ton von sich gegeben hat. Und das irgendwie immer im Zusammenklang mit diesen Originalgeräuschen macht dann auch so ein, bringt da so eine gewisse Künstlichkeit rein, die auch wiederum durch den Text letztlich auch vorgegeben ist. Diese realistischen Atmos habe ich draußen aufgenommen, zum Teil draußen aufgenommen, aber viele Atmos da draußen, die jetzt zu hören sind, die sind jetzt gerade im Sommer in Mecklenburg entstanden.
Nachdem die Musik von Karl Atteln ins System geladen worden ist, schreibt Jack Jakob die Spuren genau an. So kann er auf einen Blick erkennen, was auf welcher Spur liegt. Dann wird die Musik unter die Wortspur gelegt und die Musik- und Worteinsätze präzise positioniert. Teilweise werden die Klänge vom Tontechniker nachbearbeitet. Er führt eine mögliche Auswahl an Halleffekten vor.
Heute ist unser Hochzeitstag. Heute ist unser Hochzeitstag.
Das ist schön, ganz fein. Das ist sehr schön.
Karl Atteln hat die Musik ja vorproduziert. Was wird denn jetzt im Radiostudio noch bearbeitet?
Was jetzt erst gemacht wird in diesem Anlegen der Töne hier, in dem Mixen und Schneiden der Töne, die ich angeliefert habe, ist letztlich der Übergang von innen zu außen. Das sind zwei verschiedene Klangarten und von Tag zu Nacht. Es treten ja ständig Personen auf und ab in diesem Stück. Es sind ja insgesamt vier Personen, da geht der eine raus, der andere kommt wieder rein. Das ist wie im klassischen Hörspiel, nur dass wir hier keine Türen zur Verfügung haben. Wir wollten keine Türen auf und zu gehen lassen, sondern wollten die Leute sich aus diesem Hintergrund der Musik herausschälen lassen. So als ob die auch da drin liegen würden, vom Urknall ab. Und sie kommen aus diesem Nebel, der um sie herrscht, kommen sie herausgetreten. Und das haben wir jetzt über einen großen Hall realisiert. Die Musik selbst ist schon sehr verhallt. Wir nehmen jetzt die Sprache, setzen sie in einen großen Hall, lassen das Originalsignal unter Umständen ganz weg. Man hört nur den Hall, dann nimmt man das Originalsignal hinzu und am Ende sind sie dann auf einmal präsent da, sodass ein Effekt entsteht. Es schält sich aus dem Nebel eine Person heraus.
Ich gehe ihn holen. Meinen Gast. Mein Pferdchen! Wie süß er geschlafen hat, als wollte er nie mehr erwachen. Das ist er. Das ist mein...
Unser Gast.
Während zwei Tagen arbeiten Regisseur, Musiker und Tontechniker das ganze Hörspiel durch und gestalten die Auf- und Abgänge der Personen und stimmen Musik und Sprache aufeinander ab. Am folgenden Tag hört sich das Team mit frischen Ohren das ganze Hörspiel an. Schlussmix. Was passiert jetzt? Fragen wir Claude-Pierre Salmoni.
Der Schlussmix entscheidet über eine sehr feine Sache, die aber schicksalshaft ist für die ganze Produktion, nämlich darüber, welche Elemente, die auf verschiedenen Spuren sind, wie laut und wie leise sind und wie sie sich zueinander verhalten.
Kleine Korrekturen werden noch gemacht. An ein paar Stellen wird die Lautstärke einer Stimme um 1 oder 2 Dezibel angehoben. An anderen Stellen wird die Musik etwas zurückgenommen oder eine Ausblendung geändert. Erst am letzten Produktionstag lässt die Spannung im Regieraum etwas nach. Der Musiker ist bereits abgereist. Claude-Pierre Salmoni und Jack Jakob erledigen die Schlussarbeiten. Die Sende-CD wird hergestellt und ein Trailer, der auf die Ausstrahlung des Hörspiels hinweist, produziert. Unterdessen gehe ich einen Stock höher und schaue bei Franziska Hirsbrunner, der Hörspielredaktionsleiterin, vorbei. Von ihr will ich wissen, was denn eigentlich ein Hörspiel ausmacht.
Ein Hörspiel, das sind Stimmen, Musik, Geräusche, die so miteinander in Dialog treten, dass sie bei den Hörerinnen und Hörern Kino im eigenen Kopf entstehen lassen. Hörspiel, das ist die einzige Kunstform, die das Radio hervorgebracht hat und das schon sehr früh, 1924, in der klassischen Form des Radiodramas mit A Comedy of Danger von Richard Hughes. Da warten ein paar Menschen, die in einem Bergwerk eingeschlossen sind, in völliger Finsternis darauf, dass sie gerettet werden. Die Vorstellung war, dass man die Figuren im Hörspiel in dieselbe Situation versetzen wollte wie die Hörerinnen und Hörer zu Hause, die ja auch nicht sehen, sondern eben nur hören. Und wenig später, dann im selben Jahr, gab es auch schon das erste experimentelle Hörspiel Weekend von Walter Ruttmann. Das waren hart und frech aneinandergeschnittene Lichttonschnipsel. Damals musste man noch Filmton schneiden, weil es eben noch keine Tonbänder gab, auf die man aufzeichnen konnte. Also frech aneinandergeschnittene Tonschnipsel von einem Berliner Wochenende. Ein Hörspiel arbeitet mit dem Umstand, dass es in der Welt, in der wir leben, fast nie still ist, dass wir immer von Tönen umgeben sind und erzählt eben mit diesen Tönen Geschichten, indem es sie in eine Form bringt, indem es sie bewusst macht. Und nicht zuletzt offeriert das Hörspiel eine Möglichkeit, die keine andere Kunstform bietet. Es offeriert, dass wir hörend in die Köpfe unserer Mitmenschen blicken können.
Zurück zum Hörspiel von Peter Stamm. Unterdessen hat das Team seine Arbeit abgeschlossen, das Hörspiel ist sendefertig. Es wird aber nicht gleich gesendet. Warum eigentlich nicht?
Es ist so, wir senden im Jahr rund 104 Hörspiele mittwochs, solche von jüngeren Autorinnen und Autoren, aber auch experimentelle Hörspiele und Zeitgeschichten, Hörspiele zum Zeitgeschehen, samstags die großen Namen der Weltliteratur, Hörspielklassiker und Krimis. In unseren beiden Terminen machen wir immer auch mal Themenschwerpunkte und wir planen unser ganzes Programm relativ weit im Voraus und im Zwei-Monats-Rhythmus. Jetzt kann es also zum Beispiel gut sein, dass wir rund um Peter Stamms Hörspiel einen Schwerpunkt zum Thema zum Beispiel Romantik machen und der will eben geplant sein. Da müssen wir dann die passenden Hörspiele suchen, sei es in unseren eigenen Archiven oder sei es in den Archiven von anderen Sendern.
Danke für die Auskunft. So, verlassen wir die Hörspielredaktion. Lassen wir die Leute wieder in Ruhe arbeiten, damit sie die nächste Produktion aushacken können. Und wir gehen nach Hause und schalten wieder das Radio ein, damit wir den Schluss nicht verpassen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
Sophie, sei nicht dumm. Wir lieben uns. Lass das Gewehr. Lass es fallen.
Ich werde einen Kirschbaum pflanzen auf deinem Grab. Seine Wurzeln wachsen durch dich hindurch. Und wenn er Früchte trägt, rot wie dein Blut, dann wirst du wieder bei mir sein. So süß. So süß.
Sophie!
So süß.